Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wenn der letzte Zeitzeuge oder die letzte Zeitzeugin stirbt, ist der Holocaust dann endgültig Geschichte? Weil man dann nur noch historische Quellen befragen kann? Damit die Erinnerung an den Holocaust auch in Zukunft lebendig bleibt, brauchen wir Menschen, die diese Geschichte weitererzählen. Im Bundestag haben das heute zwei Frauen getan. Charlotte Knobloch, die den Holocaust versteckt auf dem Land überlebte, und die Publizistin Marina Weißband, die für die dritte Generation der Shoah steht. Für uns Anlass, noch einmal in die Reden von Zeitzeugen der vergangenen 25 Jahre hineinzuhören. Tom Funke hat daraus eine Collage gemacht.
2018 im Deutschen Bundestag. Anita Lasker-Wallfisch, Cellistin im Mädchenorchester Auschwitz.
In Auschwitz, es ist kaum zu glauben, gab es Musik. Und es war dringend jemand gebraucht, der Cello spielt. Na, die Kapelle wohnte auf Block 12, beinahe am Ende der Lagerstraße, nur ein paar Meter von Krematorium 1 entfernt und einem unbeschränkten Blick auf die Rampe. Wir konnten alles sehen. Die Ankunftszeremonien, die Selektionen, die Kolonnen von Menschen, die Richtung Gaskammer gingen und in Rauch verwandelt wurden. Danuta Cech schrieb in ihrem bewundernswerten Buch Kalendarium der Ereignisse im KZ Auschwitz-Birkenau: Der Lagerkommandant Höss ordnet an, 5 Gruben zur Leichenverbrennung auszuheben. Die, die in den Gaskammern keinen Platz hatten, erschoss man. In vielen Fällen warf man Menschen bei lebendigem Leibe in die brennenden Gruben. Auch das habe ich gesehen.
2000 im Deutschen Bundestag. Elie Wiesel, Schriftsteller und Holocaust-Überlebender.
Diese Akte, Juden zu töten, dieses war zwar oben befohlen, aber unten ausgeführt worden. Und für uns, die Opfer, war es Deutschland. Zyklon B war deutsch, die Gaskammern waren deutsch. All das war deutsch, was da geschah. Und wie Paul Celan es sagte, der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
2017 sprach Hartmut Traub im Deutschen Bundestag, ein Familienangehöriger eines Euthanasieopfers.
Auf dem Hof von Wallmünster warten die grauen Busse der gemeinnützigen Krankentransport GmbH, eine Unterabteilung von T4, um die Todeskandidaten aufzunehmen. Für das examinierte Pflegepersonal der gemeinnützigen Stiftung für Anstaltspflege ist dieser Tag für uns unvorstellbar ein normaler Arbeitstag. Menschenvernichtungsroutine durchgeführt an 60 Patienten täglich. Und das bereits seit mehreren Monaten. Aufnahmeuntersuchung, Entkleidung, Vorstellung beim Arzt, Verabreichung von Beruhigungsmitteln, Einsichtnahme in die Krankenakte, Fotos, Vermerke, Anstaltsalltag. Die Untersuchung ist beendet. Aber vor dem Ankleiden noch in die Dusche. Eine etwa 3x5 Meter große, weiß gefließte Kammer. Benjamin steht nun mit 63 nackten Männern auf engstem Raum. Die Türe wird geschlossen. Was mag in den eingepferchten Menschen vor sich gehen? Viel Zeit zu reagieren haben sie nicht. Der diensthabende Arzt Dr. Hennecke öffnet das Ventil der außerhalb des Raums deponierten Gasflasche. Benjamin wird es übel. Er verliert das Bewusstsein. Nach wenigen Minuten sind er und seine 63 Leidensgenossen am Gas erstickt.
2011 im Deutschen Bundestag. Soni Weiß, Vertreter der Sinti und Roma.
Die Bedingungen im Zigeunerlager waren unvorstellbar. Ich muss häufig an all die Mütter, auch meine Mutter, denken, die sich um ihre Kinder sorgten und sich das Essen von Mund absparten, um ihre Kinder im Leben zu erhalten. Wir können uns heute nur schwer eine Vorstellung von den unvorstellbaren Leiden machen, die diese Menschen erlitten haben. Meine Damen und Herren, der Völkermord an den Sinti und Roma ist immer noch, wie ich es nenne, ein vergessener Holocaust.
2016 im Deutschen Bundestag. Ruth Klüger, Schriftstellerin und Überlebende des Holocaust über Frauenzwangsarbeit im KZ.
Die Zwangsarbeiter der Nazis waren wertlos. Sie hatten ja so viel Menschenmaterial, wie sie es gerne nannten. So viel, dass sie es wortwörtlich verbrennen konnten. Und erst die Frauen, die konnten ja nicht einmal so gut arbeiten wie die Männer. Sie hatten fast nichts zu bieten als ihre beschränkte Geschicklichkeit und die verminderte Körperkraft der Hungernden. Ich sage fast, denn etwas können Frauen doch ausüben, was man als einen weiblichen Beruf bezeichnet hat, nämlich die Prostitution. Der Kulturwissenschaftler Robert Sommer nennt diese Situation ganz korrekt sexuelle Zwangsarbeit, wobei der Nachdruck auf den Zwang fallen muss. Das ist nicht eine Arbeit, die man sich freiwillig aussucht, wie den missbrauchten Frauen nach Kriegsende manchmal zynisch vorgeworfen wurde. Die Prostituierten wurden später auch nicht als Zwangsarbeiter eingestuft. Und doch haben gerade diese gefangenen Frauen weniger für den Nazikrieg geleistet als alle anderen Zwangsarbeiter. Sie haben nur sich selbst geschadet, körperlich und seelisch. Wenn wir heute hier der Zwangsarbeiterinnen von damals gedenken, so müssen wir sie mit einschließen.
2003 im Deutschen Bundestag. Roche Semprun, Kommunist und Schriftsteller. Er wurde von US-Soldaten aus dem Konzentrationslager Buchenwald befreit.
Leutnant Rosenberg hatte den Frauen, Alten und Kindern von Weimar ohne viel zu sagen die Anlage des Krematoriums gezeigt. Er hatte ihnen die Rampe gezeigt, woher die Karren mit den Leichen kamen, den Lastenaufzug, um sie zu den elektrischen Öfen zu befördern. Denn dann die Öfen selbst gezeigt, jetzt zwar erloschen, aber noch voller Asche und winzig kleine Knochenresten. Er hatte ihnen alles, alles und in allen Einzelheiten gezeigt. Verschiedene Frauen konnten das Schauspiel nicht ertragen und fingen zu weinen an. Eine von ihnen drehte sich zum Leutnant um und schrie: Wir haben das nicht gewollt. Wir wussten das nicht. Wir sind unschuldig. Leutnant Rosenberg antwortete: Habt ihr die Züge nie gesehen? Hat euch niemand erzählt, dass er die Züge gesehen hat? In Wirklichkeit habt ihr nichts gesehen, weil ihr nichts sehen wolltet, weil ihr weggeschaut habt.